Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu den neuen Nachwuchsfragen, die heute endlich einmal wieder an den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs selbst gehen. Wobei ich hier ernsthaft überlegen muss, ob es sich bei meinem Gast heute noch um wissenschaftlichen Nachwuchs handelt. Dr. Elina Fuchs, seit 2021 Juniorprofessorin an der Leibniz-Uni Hannover. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Mit Ihnen, Frau Fuchs, spreche ich heute im Tonstudio und wir sprechen gemeinsam über einen möglichen Karriereweg im Forschungs- und Wissenschaftssystem. Sie sind Professorin für theoretische Teilchenphysik und waren bis wirklich ganz vor kurzem am renommierten CERN in Genf tätig. Davor waren Sie an verschiedenen Standorten, am DESI in Hamburg, einem Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft in Israel und eben auch an der französisch-schweizerischen Grenze. Seit diesem Sommer sind Sie außerdem Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises, dem Preis der DFG für WissenschaftlerInnen in einem frühen Karrierestadium. Auch von mir noch herzlichen Glückwunsch hierzu.
Vielen Dank.
Gehören Sie damit, Frau Fuchs, zum wissenschaftlichen Nachwuchs? Wie verstehen Sie sich selbst?
Das ist eine gute Frage. Also ja, Nachwuchs im Sinne von neue Ideen, die ich ins Feld einbringen will, das auf jeden Fall. Und vielleicht bin ich auch noch jünger als so manche Kollegen auf den gleichen Fluren. Aber ja, dieser Begriff wissenschaftlicher Nachwuchs ist vielleicht auch ein bisschen ambivalent, denn ja, wie Sie gesagt haben, habe ich jetzt auch schon einige Stationen absolviert und mittlerweile freue ich mich sehr, noch jüngere Wissenschaftler zu betreuen und anzuleiten und ihnen hoffentlich auch eine Mentorin zu sein. Ja, aber so kann man ja quasi zwischen den wissenschaftlichen Generationen noch sein. Ja, wissenschaftlicher Nachwuchs ist ja immer wieder wichtig, auch für Definition in unserer aktuellen Bewerbung für die nächste Phase des Sonderforschungsbereichs DQMAT brauchen wir auch genug Wissenschaftler, die da als Projektleiter involviert sind, die als Early Career Researchers zählen, und da zähle ich genau noch nach der Definition dazu. Und genau, als Juniorprofessorin ohne feste Stelle ist das eben die Definition, als junge Wissenschaftlerin, als Nachwuchswissenschaftlerin.
Genau, Sie haben Ihre Professur jetzt aber auch schon angesprochen. Sie sind Juniorprofessorin. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine gemeinsame Berufung der Leibniz-Universität hier in Hannover und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Was bedeutet die Juniorprofessur für Sie auf Ihrem akademischen Karriereweg?
Ja, das war wirklich ein großer Sprung und ein großer Perspektivwechsel, auch von der fortgeschrittenen Postdoc-Phase zur Juniorprofessur. Als fortgeschrittene Postdocs forscht man ja auch schon sehr selbstständig und hält nicht mehr für jeden Rechenschritt Rücksprache mit eventuellen Mentoren, sondern organisiert sich auch selber in Teams von Postdocs oder mit jüngeren Wissenschaftlern zusammen. Aber als Juniorprofessorin hat sich mein Aufgabenspektrum nochmal deutlich erweitert und das schätze ich auch sehr an diesem Beruf. Jetzt komme ich immer weniger dazu, selber was auszurechnen. Stattdessen verbringe ich noch mehr Zeit in Diskussionen mit meiner Postdocin, meinen Doktoranden und Doktorandinnen und meiner Doktorandin, mit Masterstudenten und meiner Masterstudentin und auch einem Bachelorstudenten. Und insofern bin ich jetzt in noch mehr Projekte involviert, aber mache daran eben weniger Rechnungen selber. Die Lehre nimmt einen großen Teil ein und auch Koordinationsaufgaben innerhalb der Institutionen, für die ich arbeite oder für Arbeitsgruppen, die über die Institute hinausgehen. Ja, insofern hat sich die Arbeit ziemlich geändert, würde ich sagen.
Dankeschön. Und wie geht es bei Ihnen weiter? Also die Juniorprofessur ist befristet und damit müssen sich irgendwann neue Perspektiven für Sie eröffnen. Wie gehen Sie da weiter? Was peilen Sie an?
Ja, mein aktueller Vertrag ist bis Mai nächsten Jahres befristet. Bis dahin wird dann die Zwischenevaluation abgeschlossen sein und da hoffe ich, dass dann die nächsten 3 Jahre genehmigt werden, eben bis 2027. Und in der Zwischenzeit muss ich die Zeit nutzen, um prestigereiche Forschungsgelder einzuwerben. Insbesondere bewerbe ich mich jetzt bis Oktober auf einen ERC Starting Grant, Das sind eben europäische Forschungsgelder für junge Wissenschaftler. Dieses Jahr ist das letzte Jahr, in dem ich mich auf den Starting Grant bewerben kann. Das heißt, das hat jetzt Priorität. Und ich bewerbe mich auch weiter auf feste Professuren an anderen Universitäten in Deutschland und auch im Ausland. Denn ich weiß ja nicht, ob ich bis zum Ende der ersten Phase der Juniorprofessur oder bis zum Ende der Juniorprofessur groß genug Grants hier einwerben kann.
Das bringt mich jetzt direkt zur Frage nach der Berufbarkeit oder der Qualifizierung für eine dauerhafte Professur. Also das ist ja dann wahrscheinlich eine W2- oder W3-Professur. Und in verschiedenen Fächern sieht die Qualifizierung dafür ja unterschiedlich aus. Also es gibt manche Fächer, die noch wirklich die ganz klassische Habilitation haben. Wie ist das bei Ihnen in Ihrem Fach?
Ich bin ja im Fach der Physik, in der theoretischen Teilchenphysik. Und bei uns wird es immer unüblicher, noch zu habilitieren. Aber es gibt es durchaus noch. Insofern ist das kein Muss mehr. Vielleicht in der experimentellen Teilchenphysik noch etwas mehr als in der Theorie und im Ausland ja eben auch nicht oder in den wenigsten Ländern. Deshalb ist dieses System von einer Juniorprofessur oder im Ausland oft Assistant Professorship genannt, im Ausland ist sie aber meistens mit Tenure Track versehen, ist eigentlich dann mittlerweile das Üblichere. Alternativen sind noch Junior-Nachwuchsgruppen, wie zum Beispiel von der Helmholtz-Gemeinschaft oder auch an den Max-Planck-Instituten.
Und hätten Sie jetzt die Juniorprofessur in Hannover nicht bekommen, hätten Sie da einen anderen Weg der Qualifizierung eingeschlagen? War das eine bewusste Entscheidung, quasi auf welchem Weg Sie den akademischen Weg weiter beschreiten?
Also in der Zeit, als ich mich auf die Juniorprofessur hier beworben habe, habe ich mich auch auf andere Professuren und Gruppenleiterstellen beworben und hatte auch ein Angebot für 3 Jahre ans CERN zu gehen. Also das war meine konkrete Alternative zur Juniorprofessur. Und hätte ich das angenommen, für 3 Jahre ans CERN zu gehen, dann hätte ich dort noch mehr selber geforscht und mich dann von dort international weiter beworben. Aber die Juniorprofessur schon vor 2 Jahren zu übernehmen, war auch ein guter Zeitpunkt, um eben auch jetzt schon in den letzten 2 Jahren zu lernen, eine Gruppe zu leiten und Lehre zu halten und schon diesen Schritt zu machen, die Wissenschaft aus der Gruppenleiterperspektive zu sehen.
Und vielleicht, wir wollen es ja vielleicht gar nicht verschweigen, Sie sind ja die letzten 2 Jahre auch zweigleisig gefahren. Also ich habe es eben gesagt, dass Sie vor kurzem erst eigentlich aus Genf hierher gekommen sind, nach Hannover. Das heißt, Sie waren noch am CERN, aber gleichzeitig auch schon hier an der Uni tätig.
Genau.
Wie lief das?
Das war dann eben die Situation, dass ich mich entscheiden musste zwischen den 3 Jahren am CERN oder 3+3 Jahren in Hannover. Und glücklicherweise konnte ich das beides kombinieren. Da freue ich mich wirklich, dass das geklappt hat, dass ich da auch dieses Entgegenkommen von der Uni Hannover und auch vom CERN und von der PTW bekommen habe, diese Aufgaben zu kombinieren. Im Endeffekt waren es sehr viele Aufgaben auf einmal, das kann ich nicht verschweigen. Und so war ich in den letzten 2 Jahren am CERN. Ich habe da gewohnt mit meiner Familie und habe eben die meiste Zeit am CERN verbracht und dort mit den Kollegen vor Ort viel diskutiert. Manche meiner Gruppenmitglieder sind auch ans CERN gekommen, entweder für kurze Besuche, mal für eine Woche oder auch für mehrere Monate. Und ich bin viel gependelt zwischen Genf und Hannover, immer mit dem ICE, und habe dann auch Vorlesungen vor Ort in Hannover gehalten. Andere Vorlesungen habe ich am CERN gehalten und jeweils im Sommersemester für eine Woche 15 bis 20 hannoversche Masterstudenten eingeladen, nach Genf zu kommen. Und das war eigentlich ein sehr schönes Format, das mir auch viel Spaß gemacht hat, den Studierenden das CERN zu zeigen und dort vor Ort in sehr kompaktem Format viele Vorlesungen zu halten. So hat das dann in dem Fall ganz gut geklappt. Ein bisschen anstrengender war die Kombination, eine Online-Vorlesung im Wintersemester zu halten und ab und zu vor Ort in Hannover zu sein, um auch den Kontakt zu den Studierenden zu haben. Aber jetzt freue ich mich dann auch, vor Ort regulär die Vorlesungen zu halten. Ja, und dank der Erfahrung mit Online-Meetings ging die Zusammenarbeit wirklich gut, ging wirklich gut los. Jetzt gibt es auch weiterhin Online-Meetings zwischen Hannover und der PTB in Braunschweig. Und das war vom CERN aus also nicht so viel anders.
Stimmt, und da hat Corona natürlich auch einiges ermöglicht irgendwie oder einem deutlich gemacht, dass Online-Meetings ja auch gang und gäbe sind oder wirklich gut gehen, ja.
Ja, da finde ich immer, dass so bestehende Projekte gut gehen mit den Online-Meetings, aber um zusammen zu brainstormen und auf neue Ideen zu kommen, da denke ich doch, dass es am besten ist, vor Ort zu sein.
Ja, absolut. Ich würde tatsächlich jetzt einen Schritt zurückgehen und auf Ihre bisherige Laufbahn blicken. Also ich würde mal einfach mich interessieren, ob Sie irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Promotion, in der Promotion oder danach eine ganz bewusste Entscheidung für die wissenschaftliche Laufbahn getroffen haben. Und wenn ja, wann? Und wie vielleicht auch?
Ja, das ist eine gute Frage, denn manchmal ist man so im Hamsterrad und denkt immer an den nächsten Schritt, der kommt. Nach dem Bachelor kommt aus automatisch der Master und dann automatisch die Promotion und dann der Bewerbungsmarkt für Postdoc-Stellen. Ich glaube, jeder in der Wissenschaft muss eigentlich auch mal einen anderen Plan im Kopf haben. Man weiß immer nicht, ob man den nächsten Schritt noch machen will oder ob man dann auch die passende Stelle bekommt. Aber im Laufe der Promotion ist mir klar geworden, dass ich auf jeden Fall es versuchen will, einen Postdoc zu machen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich gerade so im letzten Jahr der Doktorarbeit richtig gut vorangekommen bin und diesen Schwung noch weiter machen wollte und diese Freude am Forschen zu einem Zeitpunkt, zu dem ich schon das Gefühl hatte, mehr zu verstehen, das wollte ich noch fortsetzen. Und dann habe ich mich auf sehr viele Postdoc-Stellen beworben. Bei uns im Feld ist das zentral. Einmal im Jahr für 2 Monate öffnet der Bewerbungsmarkt und dann werden die Stellen so quasi gleichzeitig vergeben und dann gibt es immer noch Nachrückerplätze. Ja, insofern war dann schon ein Dreivierteljahr vor dem Postdoc-Start klar, ob man eine Stelle bekommt oder nicht. Und ich habe mich gefreut, dass mein Mann und ich beide am selben Ort eine Postdoc-Stelle bekommen haben. Da haben wir halt auch gesagt, wir bewerben uns mal und dann gucken wir, wo wir was bekommen und dann entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht. Und dann haben wir beide eine Postdoc-Stelle am sehr guten Weizmann-Institut in Israel bekommen. Und das war genau die richtige Sache. Und die beiden Stellen waren erstmal für 3 Jahre, aber dank eines Stipendiums konnten wir dann noch um ein weiteres Jahr verlängern. Und das war eine ganz tolle Zeit, 4 Jahre da in Israel zu sein. Aber da würde ich sagen, es war eine sehr bewusste Entscheidung, mich zu bewerben. Ich wollte wirklich gerne noch in der Wissenschaft weitermachen als Postdoc. Aber wo es dann hinging, war mehr so der Zufall, wo wir beide eine Stelle bekommen haben. Und dann hat es sich jetzt genau richtig rausgewiesen. Das war dann der Weichensteller für die nächsten Bewerbungen.
Toll.
Da haben wir dann, also zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann auf die zweiten Postdoc-Stellen beworben haben, in unserem Feld ist üblich, 3 Postdocs zu machen.
Von wie vielen Jahren ungefähr?
Also Postdocs von 2 bis 3 Jahren normalerweise. Ja. Aber das war jetzt eine Ausnahme, dass wir dann in Israel 4 Jahre hatten. Aber das fand ich wirklich sehr positiv, dass wir diese 4 Jahre hatten. Das war eine sehr produktive Zeit, eben nicht dann schon wieder wegziehen zu müssen, sondern als wir angekommen waren, da auch gut zu arbeiten. Das war auch die Zeit, in der wir unsere Familie gegründet haben und unsere Tochter zur Welt kam. Und da tat es natürlich auch gut.
Nicht wieder gleich loszulassen.
Im Leben dann nicht auch noch wieder weit wegzuziehen. Ja, und dann war die Bewerbung für den zweiten Postdoc an. Und da haben wir dann halt gesagt, okay, wir bewerben uns wieder. Wir gucken mal, ob wir beide am selben Ort oder in Pendelentfernung eine Stelle bekommen. Ansonsten hören wir beide mit der Wissenschaft auf oder einer oder eine. Denn es war klar, sobald wir eine Familie waren, würden wir ja nicht in großer Distanz wohnen. Und dann hatten wir unglaubliches Glück. Und die Bewerbungsrunde hat eigentlich noch besser geklappt als für den ersten Postdoc in puncto, dass wir mehr Optionen hatten, wo wir beide eine gemeinsame Stelle hatten. Hatten wir ein Doppelangebot in Mainz und in Tokio und am Fermilab und der Uni Chicago. Und ich hatte auch noch ein Angebot vom SLAC in Stanford. Dort hatte mein Mann in der Postdoc-Werbung davor eine Stelle bekommen, aber ich nicht. Also wir hatten jeder von dort mal aus Stanford ein Angebot, aber nie gleichzeitig. Insofern war das auch wieder so ein bisschen von Zufall geprägt, was wir angenommen haben. Und nach Chicago und als Fermilab wollten wir sehr gerne. Das hatten wir schon länger ins Auge gefasst, dass das ein sehr toller Ort für den nächsten Schritt wäre. Und da haben wir uns gefreut, dass das dann auch in der Kombination von einer Stelle und einem Stipendium geklappt hat. Und so, denke ich, habe ich auch in jeder Bewerbung oder haben wir auch beide unsere Chancen erhöht, indem wir uns nicht nur auf ausgeschriebene Postdoc-Stellen beworben haben, sondern auch immer auf Stipendien, die man dann an seinen Ort, an seinen Lieblingsort mitnehmen kann. Und so hatten wir dann die Kombination aus dem Humboldt-Stipendium, das mein Mann von Anfang an hatte. Und ich hatte zuerst eine gemeinsame Postdoc-Stelle an dem Fermilab, dem nationalen Teilchenphysik-Forschungszentrum in den USA, und an der Universität Chicago.
Wow.
Und kurz nach meiner Ankunft habe ich auch den positiven Bescheid für ein Humboldt-Fiodor-Lüne-Stipendium bekommen. Und so waren wir dann eben auch beide als Stipendiaten dort.
Ach toll. Und wie lange waren Sie da?
Knapp 2 Jahre. Mhm. Also da sind wir dann ein bisschen früher, also schon vor 2 Jahren wieder abgereist, aus verschiedenen auch persönlichen Gründen. Und dann, ja, hatte ich das Angebot vom CERN bekommen und mein Mann konnte sein Fjodor-Lyman-Stipendium von der Uni Chicago an die Uni Genf umziehen. Das war nicht ganz automatisch, dass das ging. Da haben wir viel mit der Humboldt-Stiftung kommuniziert und waren sehr froh, dass es dann am Ende doch geklappt hat. Denn sowas sind halt Chancen, von denen ich hoffe, dass es sie noch mehr geben wird, dass jemand so personalisierte Stipendien mit umziehen kann. Das erhöht wirklich die Chance, dass man als Paar oder als Familie an einem Ort weiter Wissenschaft machen kann. Und dann waren wir in Genf. Und ich hatte ein Dreijahresangebot fürs CERN und mein Mann war dann erst ein Jahr an der Uni Genf und hat dann sich entschieden, die Wissenschaft zu verlassen. Mhm. Und ursprünglich war geplant, dass wir eben ein Jahr in Genf bleiben und dann nach Hannover ziehen. Und kurz bevor der Umzug anstand, wurde ich am CERN gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Koordination des Theoriezweigs der CERN-Quantentechnologie-Initiative zu übernehmen. Und das war eine so spannende Aufgabe, dass ich dann in Hannover nachgefragt habe, ob ich dafür vielleicht noch ein zweites Jahr am CERN bleiben könnte. Natürlich, dass ich auch meine Aufgaben für Hannover wahrnehme und meine Gruppe weiter betreue und Vorlesungen halte. Und das hat dann geklappt. Und so kam es, dass wir noch das zweite Jahr in Genf waren und dass ich eben erst jetzt diesen Sommer hier in Hannover in der Uni so persönlich aufgetaucht bin.
Ja. Aber tolle Chancen auf jeden Fall.
Tolle Chancen und da bin ich auch wirklich froh, dass das so geklappt hat. Ja. Und das war wirklich dann ein sehr anstrengendes Jahr, aber sehr intensiv, sehr spannend, das CERN noch mehr von innen kennenzulernen. Das CERN ist ja eine internationale Organisation, also ähnlich wie die UN, und funktioniert eben als Zusammenschluss seiner Mitgliedsländer. Und so habe ich dann in diesem Jahr einen Prozess mit begleitet oder mitgestaltet, um die CERN-Quantentechnologie-Initiative in ihre Phase 2 zu bringen. Die Phase 1 läuft am Ende dieses Jahres aus und wir haben jetzt ein Konzept erarbeitet für die Phase 2, die dann 5 Jahre laufen soll und haben wissenschaftliche Projekte vorgeschlagen in der theoretischen Physik, Experimentalphysik, in IT und auch in den Ingenieursbereichen. Und haben wir Projekte entwickelt, vorgeschlagen, wo die verschiedenen Bereiche am CERN zusammenarbeiten. Und um dafür die Zustimmung zu kriegen, mussten wir eben durch alle Stufen des CERN-Managements und das Direktorium musste unsere Vorschläge wissenschaftlich befürworten. Und dann ging es auch in das Scientific Policy Committee. Also da sitzen Experten aus verschiedenen Bereichen. Und als wir daraus die Zustimmung hatten, ging es dann in einem ganz aufregenden Termin dann in den CERN Council. Da hat jedes Mitgliedsland 2 Vertreter, einen Wissenschaftler und ein Mitglied eines Ministeriums. Und da als dann im Juni die Zustimmung kam, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass innerhalb dieses einen Jahres, das so geklappt hat, jetzt die Aussicht auf die Phase 2 für die CERN-Quantentechnologie-Initiative zu erreichen. Ja. Und kurz danach der Zustimmung bin ich dann abgereist, aber ich freue mich auch dann weiter noch in die Projekte involviert zu bleiben, aber jetzt habe ich die Koordination abgegeben.
Mhm. Aber das sind sicherlich Erfahrungen, die auch weiter hilfreich sein können, irgendwie auch für künftige Bewerbungen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, das ist schon auch mal auf viel Interesse gestoßen, wenn ich erzählt habe, dass ich da die Theorie der CERN-Quantentechnologie-Initiative koordiniert habe. Da habe ich auch wirklich viel gelernt darüber, wie so Forschungsproposals auf größerer Skala funktionieren. Und das hilft mir jetzt ja auch, mich hier einzubringen in das Quantum Frontiers Cluster und den Sonderforschungsbereich DQMAT. Es hilft aber auch, denke ich, auch bei externen Bewerbungen, das ist auch immer auf Interesse und Nachfragen gestoßen, weil das ja ein bisschen ein außergewöhnlicher Anteil oder eine außergewöhnliche Aufgabe in meiner Fellow-Zeit am CERN war.
Ja.
Und ich habe auch viele Wissenschaftler aus anderen Bereichen kennengelernt und hoffe, dass wir da auch in der Zukunft dann die Projekte wirklich umsetzen, die wir geplant haben und auch noch kleinere Grants auf kleineren Ebenen schreiben.
Wenn ich das jetzt so raushöre, Sie haben jetzt so ein bisschen da Ihren Weg beschrieben in der Postdoc-Zeit, dann waren das ja vor allem jetzt wirklich Entscheidungen, die Sie gemeinsam in der Familie getroffen haben und das sehr daran ausgerichtet haben. Gab es irgendjemanden, der einfach Hinweise gegeben hat, der als Mentor, als wissenschaftlicher Mentor, Mentorin funktioniert?
hat. Ja, also ich habe das Glück, verschiedene Personen so als Mentoren zu haben und habe viel von denen gelernt und auch viele Entscheidungen mit Mentoren und Kollegen diskutiert. Und das war immer wieder sehr hilfreich, weil es ja so große Entscheidungen sind. Wo zieht man hin für die nächsten Jahre oder was nimmt man auf sich? Es hat, ja, in den Fragen, ja, oder ist es besser, die Wissenschaft zu verlassen? Da hat dann niemand irgendwie gesagt, naja, also alle sind offen und sagen, man weiß es nie. Und es entscheidet sich sehr spät. Man muss einfach Lust drauf haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und man lernt so viel dabei, dass man immer danach noch einen Job finden wird. Aber letztendlich muss man selber entscheiden, ob man den nächsten Schritt auch immer geht und das Risiko noch weiter mit sich herumträgt, dass man dann doch erst sehr spät seinen Beruf wechselt.
Ja. Was würden Sie den Zuhörerinnen sagen, die vielleicht überlegen, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, vielleicht sich in der Promotion oder auch schon danach befinden? Gibt es irgendwie Tipps, Empfehlungen, die Sie geben können?
Ja, also da kann ich gerne Empfehlungen aus meiner Erfahrung weitergeben, aber vielleicht sind die nicht auf alle anderen Felder anwendbar. Also jetzt spreche ich aus der Perspektive der theoretischen Teilchenphysik und ich weiß, dass es in manchen Fachbereichen einfach anders läuft. Also bei uns ist es speziell, dass man typischerweise 2 bis 3 Postdocs macht und erst dann so eine Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppenleiterstelle. Also ich glaube, in manchen Fächern hat man schon früher die Chance, dass man zu einer Entscheidung kommt, ob man eine feste Stelle kriegt oder nicht.
Zumindest die Juniorprofessur gibt es, glaube ich, häufiger, wird die früher, glaube ich, gegeben.
Ja, das glaube ich auch, ja. In der Promotion ist eine tolle Phase, wo man ja sehr viel lernt, sehr, sehr das eigenständige Arbeiten und Forschen lernt oder auch schon gelernt hat und anwendet. In der Zeit muss man lernen, auch immer selbstständiger zu werden. Das sind ja in Anführungsstrichen nur 3 Jahre vom Masterabsolventen zum eigenständigen Wissenschaftler. Und die Zeit, ja, denke ich, sollte man nutzen, um auch mutig zu sein, auch proaktiv dem eigenen Betreuer oder der Betreuerin vorzuschlagen, woran man als nächstes arbeiten möchte, sich gut zu vernetzen. Das fängt eben auch dort an. Und da, denke ich, sollten Doktorandinnen und Doktoranden nicht nur im Kopf haben, mit den ganz einflussreichen Profs bei Konferenzen in der Kaffeepause zu reden, sondern sich auch gut zu vernetzen mit der eigenen Altersgruppe, mit den eigenen Peers. Denn es könnte sein, dass man in 2 Jahren mal einen Workshop organisieren will und dann hilft es total, wenn man noch von der Doktoranden-Sommerschule weiß, mit wem man da mal diskutiert hat, woran die anderen Leute arbeiten, wen man fragen könnte, wenn man zusammen mal was organisieren will oder wenn man eine fachliche Frage hat. Mir hat es viel geholfen, schon früh in meinem Studium und in der Doktorarbeit auch ins Ausland zu gehen und andere Gruppen kennenzulernen. Und da habe ich gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, auch in der Welt rumzukommen. Und das weiß ich auch ganz besonders zu schätzen an der Wissenschaft, dass sie eben so international ist. Und an der Physik, dass die Physik-Naturgesetze in allen Ländern gleichermaßen gelten. Und ja, das schon mal so auszuprobieren mit Auslandssemestern, Sommerstudentenprogrammen, mit Gastaufenthalten an anderen Instituten. Also das kann ich auch empfehlen, wenn einem das Spaß macht. Oder wenn man, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man gerne einen ganzen Postdoc im Ausland machen will, dann kann man das ja schon mal mit so einem kürzeren Aufenthalt ausprobieren und vielleicht kommt man auf den Geschmack, aber vielleicht erkennt man auch, nee, das ist nicht sowas für mich oder für meine Familie. Und dann kann man ja auch Postdocs im gleichen Land weitermachen und dann vielleicht wieder kürzere Aufenthalte im Ausland. Ich denke, es ist sehr empfehlenswert für den eigenen Horizont, für den wissenschaftlichen und persönlichen ins Ausland zu gehen. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht mir immer noch viel Spaß. Und da lernt man unheimlich viel über die Welt und darüber, wie man Wissenschaft in anderen Ländern macht. In der Physik, das kann ich wieder nur über mein Fachgebiet reden, habe ich auch so einen kulturellen Unterschied gemerkt, wie man an verschiedene Physikfragen herangeht. Nach meinem Studium und der Doktorarbeit in Deutschland hatte ich den Fokus darauf, ja, möglichst gründlich und präzise was zu berechnen. Und als ich dann nach Israel kam, habe ich gemerkt, dass viele um mich herum an viel mehr Themen parallel arbeiten, also weniger in einem Thema Spezialist werden, sondern an mehreren Themen arbeiten. Das kommt dann dahin her, dass man dann vielleicht nicht die gleiche Präzision erreicht wie Arbeitsgruppen, die halt sich auf ein Thema fokussieren. Und ich persönlich fand das sehr bereichernd, diese unterschiedlichen Blickweisen, unterschiedlichen Herangehensweisen an physikalische Fragestellungen kennenzulernen. Manche bleiben vielleicht eher in der so in dem Feld oder in dem auch Feld von Personen, die mit dem Thema der Doktorarbeit verknüpft sind, da ist dann vielleicht, geht es zügiger, die nächsten Publikationen zu schreiben, und man kann dann ja immer noch auch weiter neue Themen kennenlernen. Also für mich war das jetzt in meinem Fall ja sehr bereichernd, so zwei verschiedene Perspektiven zu bekommen und daraus jetzt meinen eigenen Stil und meine eigenen Themen zu extrahieren. Mhm. Mhm. Und was ich auch als Erfahrung gerne weitergebe, ist ja also, dass es auch viel Spaß macht, Konferenzen und Workshops zu organisieren. Und man da auch sehr gut dabei netzwerken kann. Eben nicht nur, wenn man als Teilnehmer und Sprecher zu einer Konferenz fährt, sondern wenn man zusammen was organisiert. Das schweißt einfach das Organisationsteam ziemlich zusammen und man lernt sich da auch gut kennen und lernt man eben auch fachliche Kollegen nochmal von so einer organisatorischen Seite der Zusammenarbeit kennen.
Ja, und ganz wichtig als Erfahrung, also das zu koordinieren, aber auch natürlich das Netzwerken ist wichtig, ne? Also andere Leute kennenlernen, ja.
Genau.
Ja.
Und dann, ja, dann das dann so in der Postdoc-Welt, also das ist ja Workshops organisieren, fand ich damals jetzt bereichernd, aber auch, es sind auch viel Zeit in Anspruch, man muss da ehrlich zu sich sein und dann sehen, wie oft man das machen will und wie viel Abstand man dann braucht bis zur nächsten Konferenzorganisation. Und dann kommt der nächste Schritt, die Bewerbung auf die Gruppenleiterstellen, Juniorprofessuren oder Professuren. Und was ich da sagen kann, da braucht man einen sehr langen Atem. Das ist eine anstrengende Zeit. Und jede Bewerbung ist ja sehr individuell. Aus meiner Sicht bringt es wenig, die gleiche Bewerbung an viele Orte zu schicken. In der Postdoc, für Postdoc-Bewerbung habe ich die immer nur minimal angepasst und dann an wirklich viele Orte geschickt. Aber für solche Stellen mit Verantwortung, da ist es ja wichtig, sehr genau erstmal sich selbst zu fragen, ob man da hin möchte und ob man da reinpasst und was man einbringen will und wie man an die bestehende Expertise anknüpft, was man Neues einbringt. Und das auch konkret zu beschreiben. Und dann dauert einfach das Bewerbungsschreiben länger. Wenn man dann eingeladen wird zum Interview, ist natürlich der große Schritt und die große Aufregung. Aber dann so ein Interview vorzubereiten, dauert auch sehr lange. Und es nimmt einen natürlich auch mental mit, mich zumindest. Also dann in den Zeiten immer vor so einem Interview tauche ich da ziemlich ab in die Vorbereitung. Und auch nach so einem Interview, das dauert manchmal ein Jahr, bis man dann irgendwie das Ergebnis erfährt. Im Hinterkopf beschäftigt mich das dann auch immer noch lange, dann nicht die ganze Zeit, aber dann denke ich immer wieder, oh, wie weit sind die jetzt wohl in dem Prozess? Bin ich noch im Rennen? Und wenn sich das halt über mehrere Jahre hinzieht, dann nimmt das schon viel Energie in Anspruch. Und die Zeit, die fehlt einem dann teilweise für die eigentliche Forschung. Ja, also man für diese Phase braucht man langen Atem. Man muss sich sehr im Klaren sein, ob und wie lange man das machen will oder ob man sich selber einen kleinen Cut-off setzt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt noch die Bewerbung von diesem Jahr, also die Grant-Bewerbung weiter und dann mache ich vielleicht mal ein Jahr Bewerbungspause. Und dann kann ich mich ja wieder weiter bewerben, weil das einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Und einen auch ständig wahrscheinlich in Unruhe versetzt, ne? Und einfach irgendwie nicht mal zur Ruhe kommen lässt. Ja.
Und dann, ja, denke ich, ist sowas auch wichtig, wenn man nicht nur für sich alleine entscheidet, sondern in einer Partnerschaft oder einer Familie das wirklich mit allen Beteiligten zu besprechen, wie weit was für wen tragbar ist. Mhm. Da hängt dann eher so ein ganzes System da dran, wie viele Umzüge man noch machen will und wie viele Phasen, wo man selbst sich so ein bisschen konzentrieren und absondern muss, um sich gut vorzubereiten. Ja, aber dann auch ja bei all den Anstrengungen, ja, ist auch meine Erfahrung, ja, kann man immer wieder das Schöne sehen an diesem tollen Beruf. Man kommt herum, man hat das Privileg, über Fragen nachzudenken, die einen interessieren, mit sehr spannenden Menschen zusammenzuarbeiten und so viele neue Perspektiven kennenzulernen und immer wieder, auch in den anstrengenden Zeiten, will ich mir das bewusst machen, was für ein Privileg das ist, in diesem Beruf zu arbeiten und wofür es sich eben lohnt, so immer noch mal wieder den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Anstrengung zu überwinden. Ja, oder wenn man sich immer wieder im Kopf behält, wie schön das ist, wenn man so einen Durchbruch erreicht in der Arbeit und wenn dann ein Paper fertig wird oder ja, wenn eigene Gruppenmitglieder gute Vorträge halten und all sowas. Also ja, da kommt dann so viel Freude zurück.
Ganz kurz noch, wir sind schon am Ende angelangt unseres Gesprächs. Sprechen Sie mit Ihren Promovierenden und Postdocs auch darüber?
Da spreche ich mit denen drüber.
Toll.
Ja, ich glaube, die haben auch mitgekriegt, dass für mich diese Zeit gerade sehr anstrengend ist. Also waren eben die 2 Jahre mit CERN und Hannover und Braunschweig auf einmal. Aber die Zeit ist eben auch so anstrengend, weil ich auch viele Bewerbungsgespräche hatte. Und ich spreche mit meinen Promovierenden und meiner Postdocin und den Studierenden darüber, ja, was in welchem Schritt wichtig ist, wie wichtig zum Beispiel es auch ist, das wissenschaftliche Schreiben zu lernen, auch wenn es mehr Spaß macht, an Ergebnissen zu arbeiten, wie wichtig es auch ist. Und da ermutige ich die auch alle, proaktiv Ausschau zu halten nach Programmen, auf die man sich bewerben kann. Auf Sommerstudentenprogramme, auf Reisestipendien oder auf Stipendien für einen Auslandsaufenthalt. Mhm. Da ermutige ich die und berate die auch und unterstütze sie. Und das hat auch schon jetzt auch bei einigen geklappt. Da freue ich mich auch besonders. Und ich bespreche auch mit meinen Gruppenmitgliedern, wie wichtig Zeitmanagement ist, dass man sich seine Prioritäten überlegen muss, weil man meistens ziemlich viele Aufgaben parallel hat. In der Masterarbeit vielleicht eher noch eine Aufgabe, aber danach geht es los, dass man viele Aufgaben parallel fortsetzen will. Und da bespreche ich auch mit denen, wie wir gut unsere Zeit einteilen können und wie man in zu manchen Zeiten manche Dinge Priorität haben und in anderen andere.
Okay. Ganz herzlichen Dank auch nochmal für diese Ausführung. Frau Fuchs, ich danke Ihnen wirklich sehr für das Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. An die Zuhörenden auch herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfrage.